Jesaja 6, 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel, Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Herr, gib uns Erkenntnis deiner Größe. Amen. Ich muss Sie zuerst um eine abenteuerliche Vorstellung bitten. Da geht einer in ein Autogeschäft und sagt, er komme in meinem Namen, nennt meinen Namen, lässt einen Kaufvertrag ausschreiben für ein teures Auto und unterschreibt in meinem Namen, und ich weiß von der ganzen Geschichte nichts. Das ist ein übler Trick, eine ganz lumpige Fälschung. Manche meinen, solche Sachen seien ein wenig spassig. Die rufen irgendeine Telefonnummer an und verstellen die Stimme und sagen dann einen Namen und machen so, wie wenn da ein anderer dran wäre. Die meinen, das sei ungeheuer witzig. Nein, das ist eine Fälschung. Die können sich doch nicht als jemand ausgeben, der sie gar nicht sind. Die können doch nicht sagen, ich rufe an im Namen und so weiter von dem und jenem, wenn das gar nicht stimmt. Jetzt möchte ich Sie fragen, woher nehmen wir eigentlich das Recht, heute Morgen einen Gottesdienst zu veranstalten und sagen, das machen wir im Namen Gottes? Wer gibt uns dazu das Recht, ein Kind zu taufen im Namen Gottes? Wer gibt uns denn das Recht, durch diese Welt zu gehen und zu sagen, wir kommen als Boten des lebendigen Gottes? Ist das nicht ein ganz übler Trick? Ist das nicht eine böswillige Fälschung? Ist das nicht sehr anmaßend? Richtig, das haben ja schon viele kritisch bemerkt und gesagt, da gibt's welche, die kommen und bilden sich ein, sie hätten wirklich von Gott her das Recht, allein zu bestimmen und zu reden. Und die ärgern das. Die sagen, das kann doch keiner so genau wissen. Es gibt doch so viele verschiedene Gedanken von Gott. Wie kann denn da einer sagen, er sei allein autorisiert und berechtigt, im Namen Gottes zu reden? Woher hat man denn das Recht? Und die anderen sagen immer wieder, wir haben doch Selbstzweifel. Wir sind nicht so sicher in unserem Glauben wie ihr. Ihr könnt immer sagen, ich bin gewiss. Aber bei uns ist das ein fortwährendes Suchen. Vielleicht geht's Ihnen so, dass Sie sagen, ich bin ja einer von denen, die so suchen. Ich ärgere mich auch immer, wenn die anderen das so sicher wissen. Dürfen wir es Ihnen heute Morgen ganz offen sagen, auch bei uns gibt es viele Anfechtungen und Zweifel. Es gibt keinen Menschen ohne Zweifel. Denn uns geht's doch wie Ihnen, wenn wir in die Welt hineinsehen. Wir sehen doch so viel wie Sie. Wir sehen doch auch, was geschieht, wie Unrecht geschieht, wie Menschen leiden, wie Menschen unterdrückt werden, wie Menschen weinen, was Verzweiflung herrscht, wo Krankheiten sind, das Unrecht, das geschieht. Und wo ist denn Gott? Warum können da ein paar Leute einfach sagen, ich weiß es, ich bin gewiss, Gott sagt dir heute sein Wort. Wo kommen wir überhaupt dazu? Sogar im nächsten Gottesdienst. Im Namen Gottes Sünden zu vergeben. Ist das nicht Anmaßung, die ungeheuer ist, die zurückgewiesen werden muss, die gar nicht gehen kann? Und wenn wir zugeben, wir haben doch auch Zweifel, wir haben auch Fragen. Jeder Tag ist eine dauernde Frage an unseren Glauben. Wenn ich mich selbst ansehe, da sehe ich doch nur mein verzwungenes, verkrampftes Leben. Ich sehe doch all die Unvollkommenheit an mir. Das ist mir doch eine dauernde Anfechtung. Und du willst predigen, wie willst du das? Wie hat einer das Recht, im Namen Gottes zu reden? Da muss sich Gott enthüllen. Und das ist bei Jesaja geschehen. Gott hat ihm einen Blick tun lassen in seine große Ewigkeit. Und er hat Gott erkannt. Sagen Sie nicht gleich, ich habe diese Vision nicht gehabt, das meine ich auch gar nicht. Das war bei Jesaja ja ganz außergewöhnlich. Er war ja einer der Propheten Gottes und Sie und ich, wir sind keine Propheten Gottes. Er hat einen Blick hineingetan an den Thronstuhl Gottes. Und das war der Grund, dass er reden muss und nun reden wird und reden darf und die Autorität hat. Es soll keiner reden von Gott, nur weil er sich Gedanken gemacht hat. Das interessiert keinen Menschen. Und wenn wir unsere Vorstellungen von Gott erzählen oder weil wir miteinander diskutieren wollen über die religiöse Frage, das ist doch nicht der Grund, dass wir reden. Das hat ja die Jünger damals im Rückblick so bewegt. Wir sahen Gottes Herrlichkeit. Und wenn Sie dieses Wort Herrlichkeit sagen, das kann man ja im Deutschen gar nicht übersetzen, das ist genau das Gleiche, was Jesaja sagt, das steht im Hebräischen das Wort Ehre. Das heißt auf Hebräisch Kabot, Ehre. Was ist, was hat er da gesehen? Genau das Gleiche wie Herrlichkeit. Da können Sie übersetzen die Machtfülle Gottes. Da können Sie den Lichtglanz Gottes übersetzen. Das eben, was von unserer menschlichen Sicht aus sich mit keiner anderen Erfahrung beschreiben lässt und darum unaussprechlich ist. Sie haben etwas geahnt von der Größe und Majestät Gottes. Wir sahen das, wir haben das auf einmal begriffen. Das ist uns aufgeblitzt. Da sagen die Jünger rückblickend, wenn sie daran dachten, damals, als sie den sterbenden Leichnam Jesu sahen. Und die anderen lachten und sagten, schau doch an, wie armselig ist dieser sterbende Körper. Und da sagten die Jünger, da haben wir es gemerkt. Wir haben keine Vision gehabt, sondern da an diesem sterbenden Körper Jesu haben wir erkannt, Gottes Liebe kommt uns entgegen. Das ist der Sohn Gottes. Ja, das haben die nur da begriffen durchs Wort Gottes, das ihnen gesagt war. Da ist uns Vergebung geschenkt, da kann ein Leben neu werden, alles erkannt und nur diesen Körper Jesu gesehen, sein Wort gehört. Und darum mussten sie Apostel und Prediger des Evangeliums sein. Das ist für uns jetzt wichtig. Wie kommen wir dazu, im Namen Gottes zu reden, wenn wir einmal vom Herrn das Verständnis geschenkt bekommen haben? Luther spricht in der Erklärung zum dritten Glaubensartikel von der Erleuchtung. Wenn der Heilige Geist uns ein Licht aufsteckt, aber wir wissen, der Jesus ist der Sohn Gottes. Mein Erlöser und Herr, er ist der Sohn des ewigen Vaters, der die Welt geschaffen hat. Er sendet heute mir seinen Heiligen Geist. Ich will heute im Dreieinigkeitsfest nicht grübeln über tiefsinnige Fragen der Dreieinigkeit, sondern ich will es Ihnen versprechen, dass der Herr Erkenntnis schenkt. Und wer das erkennt, der kann fröhlich Zeuge Gottes sein. Das interessiert die Welt nicht, was wir für Ideen und Meinungen haben. Sondern das interessiert die Welt, dass wir etwas von der Wirklichkeit Gottes weitersagen. von dem, was wir selbst erkannt und gesehen haben, wo wir Zeugen sind. Und dieses Wunder will Gott heute in uns wirken. Er will uns ein Licht aufsticken, dass wir ihn erkennen. Drei Entdeckungen machen wir da. Erstens, Gott lebt. Das war eine weltgeschichtlich sehr bewegte Stunde, als Jesaja dies sah. Ist genau beschrieben in dem Jahr, als der König Usia starb. Eine 40-jährige Wirtschaftswunder-Epoche ging mit dem Tod Usias zu Ende. Wohlstand, eine gut laufende Wirtschaft ging zu Ende und neigte sich. Und die Leute waren in großer Spannung, was werden wird. Wie wird die Entspannungspolitik mit Syrien weiterlaufen? Muss man weiter rüsten? Kann Israel seine Unabhängigkeit behalten im Spiel der Großmächte? Und die Sorgen der Menschen waren auf die großen tagespolitischen Fragen gerichtet. Das Königreich Juda, in dem Jesaja lebte, stand hier an der Kippe, und tatsächlich in diesem Jahr begann der Niedergang des Königreichs Judas. Schon mit dem Tod Usias begann eine schlimme Teuerungswelle. Die Leute verarmten, die sozialen Probleme wurden immer härter. Und da mittendrin sah Jesaja die Gegenwart des lebendigen Gottes. Es ist wie wenn ein Vorhang weggezogen würde. Und das bewegt uns ja immer so als Christen heute in den Tagesereignissen, in dem, was an Aufregungen um uns her geschieht. Das war der Grund, von dem Jesaja später in all seinen Botschaften ausgeht. Er hat viel zur Tagespolitik gesprochen. Aber der Grund war, Gott, der Herr, lebt. Er ist Herr Himmels und der Erden. Ich habe immer die Befürchtung, dass selbst wir als glaubende Christen viel zu wenig Ahnung haben von der Majestät und Größe Gottes. Gott wird immer kleiner auf seinem Thron. Und das hat diesen jungen Mann ja schier zusammengehauen, wie er das sieht. Wenn ich das genau lese, da haben Theologen viel drüber gegrübelt, man weiß gar nicht richtig, was hat Jesaja überhaupt gesehen? Er hat Seraphim gesehen, hat die Flügel dieser Engel gesehen. Was hat er von Gott eigentlich gesehen? Wahrscheinlich überhaupt nichts. Offenbar nur den Saum seines Gewandes. Das ist das äußerste und in meinem Talar der dreckigste Teil, der man auf dem Boden schleift. Also das ist von Gottes Herrlichkeit eigentlich nur der äußerste Zipfel und der äußerste Rand. Und das hat ihn gehauen. Und er stand da staunend. Und haben manche Menschen den Wunsch, wir wollten auch einmal so Gott schauen. Gott kann man nicht sehen. Paul Gerhardt sagt, ich müsste stracks vergehen wie Wachs in Feuersitz. Ich kann doch nicht mit meinen sündigen, menschlichen Augen die Reinheit und Klarheit Gottes sehen. Aber Gott kann mir nur einen Abglanz geben. Er kann mir's zeigen über einem Wort, über einem Geschehen. Gott kann's so in unser Herz fallen lassen, dass wir es plötzlich begreifen. Und dann ist das ganze Weltgeschehen, das uns bewegt. Die kriegerischen Schlachten und die Preise und die Regierungen und das Geschrei, das tagtäglich die Spalten der Zeitung erfüllt, weggerückt. Gott ist Herr Himmels und der Erden. Das wird dem Jesaja so groß. Er hat alle Macht und sein Thron steht fest. Das ist die Grundlage der Botschaft des Jesaja gewesen. Es ist erstaunlich, wie später Jesaja viel im Namen Gottes verkündigen konnte für seine Zeit. Aber wichtig ist mir, dass man einmal die Basis sieht, von der er ausgeht. Und wenn wir heute reden, in unserer so ungläubigen und abgöttischen Zeit, dann tut das Not, dass wir selbst zuerst kommen aus einer Begegnung mit dem lebendigen Gott, der nicht irgendwo auf der Seite sitzt, der sich nicht zurückgezogen hat von der Welt, sondern der alles heute mit Leben erfüllt, hinter der ganzen Schöpfung steht die Größe Gottes. Das ist ein Trost. Das steht ja gerade in diesem Jesaja-Buch, wo er dann sagt, warum sprichst du denn? Mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Das war doch die Stimme der Angefochtenen, der Zweifelnden, die sagten, ach, Gott kümmert sich doch nicht mehr um mich. Er hat mich längst vergessen, ich bin abgeschrieben und er hört meine Gebete gar nicht mehr. Und dann fängt an, Jesaja zu reden. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Welt geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Das hat er einmal erkannt und jetzt kann er reden. Hebe deine Augen auf in die Höhe. Wer hat dies alles geschaffen? Diese unendliche Weite des Sternenmeers. Allein 500 Millionen Sternbilder, die Zahl der Sterne ist bis heute von keinem Astronomen zu zählen. Dies hat Gott der Herr geschaffen und er steht bis heute als der lebendige und wirkende Herr hinter diesem allem. Und das hat den Jesaja bewegt. Ja, dieser Herr lebt, dieser Herr lebt. Jesus selbst hat es einmal in einer eindrucksvollen Geschichte erzählt von einem jungen Mann, dessen Leben sehr verworren verlief. Und er war einmal resigniert und ließ den Kopf hängen und sagt, er will nimmer. Er war in ein sehr hartes Arbeitsverhältnis eingespannt und er merkt, ich bin im Grunde kein Mensch mehr. Was ich hier tun muss, das ist Sklavenarbeit. Und er ist getrieben und wird da eingespannt und er ist ein unglücklicher, ein verzweifelter junger Mann. Und da erinnert er sich plötzlich, ich habe zu Hause meinen Vater. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und dann stand er auf, machte sich auf und kam zu seinem Vater. Das muss ich zuerst wissen. Wir haben einen Vater, den lebendigen Gott, der wartet auf Sie, ein wirkender und schaffender Gott, der tätig sein will. Und hinter all den Tagesfragen, die Sie heute bewegen, ist wichtig, dass Sie den lebendigen Gott kennen, dass bei Ihnen dies Wunder geschieht, dass Sie Gott kennen, Ihren Vater. Das hat uns Jesus eindrücklich machen wollen, dass wir zu diesem großen, mächtigen Gott mein Vater sagen dürfen. Mein Vater, der viel, viel größer ist als all die komischen Vaterfiguren dieser Welt. Der der vollkommene Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Der lebt. Das Zweite, was Jesaja entdeckt, er macht mich rein. Wenn Gott Leute anheuert, dann denkt man immer wieder, Gott kann ja ganz froh sein, wenn es in dieser Zeit noch ein paar gibt, die nicht nach den materiellen Dingen trachten, sondern die sich für Gott zur Verfügung stellen. Haben Sie nicht auch schon so gedacht, wenn Sie sagten, ich mache an der Sache Gottes mit? Es hoffentlich freut sich Gott, wenn ich komme. Bei Jesaja ging das ganz anders. Er war tief bedrückt. Und er hat gespürt, ich kann ja gar nicht Gottes Diener sein. Er merkt, da müsste man vollkommen sein. Und ich wünsche Ihnen auch die zweite Entdeckung. Zuerst einmal erkennen, wer wir sind. Das geht mit der Erkenntnis Gottes merkwürdigerweise einher. Man kann mit Menschen viel reden über Schuld. Die gestehen uns vielleicht noch zu, dass sie ein paar Fehler haben. Ob schon sicher, ich bin nicht vollkommen, ich habe ja auch so meine Fehler. Aber was Schuld ist, das wissen ja Menschen gar nicht. Das kann man nur erkennen, wenn man Gott erkennt. Und das hängt genau zusammen mit der Größe und Majestät Gottes. Wie Jesaja überhaupt nur eine ferne Ahnung bekommt, wer Gott wirklich ist, da erschrickt er über sich selbst. Und er sagt, ich kann gar nicht Diener Gottes sein. Wenn Sie einmal die Berufung der großen Gottesboten in der Bibel durchgehen, fällt auf, dass die meisten sagten, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich bin gar nicht geeignet, sie wollten fliehen. Ein Petrus sank nieder und hat gesagt, Herr, geh bloß weg von mir, ich bin voll von Sünde und ich kann nicht in deine Nähe kommen. Und sie wollten Jesus weghaben. Ich will dies einmal so klar aussprechen, weil es heute immer wieder Menschen gibt, die angesichts der Leistungen, die von ihnen gefordert sind, zusammenbrechen. Es ist erschütternd, wie viele Menschen heute auch sich das Leben nehmen, weil sie sagen, ich bin den Anforderungen, die an mich gestellt sind, nicht gewachsen. Und hören Sie das heute. Wir sind nie den Anforderungen gewachsen, die an uns gestellt sind. Es ist immer eine Überschätzung. Wenn wir etwas leisten können, dann können wir es nur aus der Kraft da schaffen, die Gott uns darreicht. Und das möchte ich all denen sagen, die verzweifeln. Bleiben Sie an dieser Stelle ganz nüchtern. Das ist eine heilsame Erkenntnis, die uns alle Not tut. Wer sind wir eigentlich? Und das gilt erst recht im Reichsgottesdienst. Die schlimmste Sünde ist der Hochmut, die Einbildung, dass wir meinen, wir würden was können und seien unsere Gaben, die da für Gott was erreichen, gar nie. Sondern wir sind für Gott ganz untaugliche Menschen in allem, was wir anfangen. Und wenn manchmal ein Jugendgruppenleiter kommt und sagt, ich versage durch die Bank, dann denke ich manchmal, Halleluja, endlich ist er da, wo er stehen muss. Wenn wir immer an diesem Punkt stünden, dass wir sagen, ich weiß nicht, was ich reden soll bei dem Besuch, ich habe das Wort nicht zum Weitersagen, natürlich nicht. Aber da steht ja der Herr und sagt, ich mache dich rein. Dieses große Wort, er greift ein und nimmt diesen Jesaja. Ich glaube nicht, dass Kohlen Lippen reinigen können. Unsere Lippen, die so viel Ungutes reden und so viel böse Dinge aussprechen, kann man nicht reinigen, indem man sich die Lippen verbrennt. Sonst können wir unseren ganzen Körper verbrennen lassen, das hilft nichts. Aber Gott kann Zeichen benutzen. Und das ist ja noch viel wunderbarer, dass Gott nicht nur die Kohle bei Jesaja benutzt hat, sondern dass er das Blut seines Sohnes nimmt. Da haben viele gerätselt, warum gerade das Blut Jesu. Er hat es dafür genommen, dass meine Sünde gesühnt sei. Und Sie dürfen das jetzt einsetzen an den Punkten, wo Sie sagen, ich bin ein Versager, ich schaffe nichts, ich leiste nichts, bis hinein in Ihre Verpflichtungen, die Sie in Ihren weltlichen Aufgaben haben. Ihre Sünde will Jesus sühnen. Und in Ihrer Sünde ist das ganze Unvermögen, das Ganze, was wir nicht geschafft haben, was wir wollten. Wir sind Versager, auch in unseren Elternpflichten, in unseren Patenämtern. Wir sind Versager in unseren Erziehungsaufgaben. Dürfen wir das nicht, müssen wir das nicht jeden Gottesdienst neu sagen, wie wir als Gemeinde versagen, als Kirche versagen vor der Welt. Aber wir haben einen Herrn, der rein macht. Und der tritt zu Jesaja hinzu und sagt, rein sollst du sein. Und wenn dazu die Seraphim im Chor singen, heilig, heilig ist Gott der Herr, dann meint dies ja, dass diese große Heiligkeit nun im Leben dieses schmutzigen jungen Mannes Jesaja durchbrechen soll. Gott will sein Leben heiligen, nicht dass er selbst sich verzwingen kann, sondern dass Gott in ihm wohnen will und aus ihm einen neuen Menschen macht. Dieses Wunder geschieht, der Herr macht rein. Und macht Menschen vollkommen neu. Er kann Menschen verwandeln von Grund auf und ihnen ein neues Herz und einen neuen Sinn und eine neue Art und ein neues Wesen geben. Hab drüber nachgedacht, ob dieser Jesaja ein Priester war. Ich weiß es nicht. Vielleicht war er nur ein einfacher Tempelangestellter. Vielleicht war er nur ein traditioneller Gottesdienstbesucher, der kam rein, hat vielleicht nicht mal ein eigenes Gesangbuch gehabt, hat sich so ein rotes Gesangbuch an den Arm geklemmt und hat bloß mal so dabei sein wollen im Gottesdienst. Und dann hat es ihn überfallen. Der lebendige Gott, heilig, heilig, will in mein Leben. Er ist doch nie auf die verrückte Idee gekommen, dass er selbst sein Leben ändern kann. Sind Sie so naiv, dass Sie meinen, Sie könnten ein guter Mensch sein? Sondern er hat sich geöffnet für die Heiligkeit Gottes, die ihn ergriffen hat und die sein Leben nun verwandeln will. Das ist Gottes Programm. Und darum werden Christen nie mutlos, auch wenn sie in ihrem Leben viel Versagen entdecken. Sie sagen, das hat ja Gott einmal begonnen. Der hat das gute Werk geplant. Der hat das Konzept entworfen, dass er mit mir was machen will. Dann wird er mit mir auch zu Ende kommen. Der wird mich neu schaffen nach seinem Bilde. Der hat mich gerufen, der wird aus meinem Leben noch etwas machen zu seinem Lob. Ich kann das nicht verstehen, wenn Christen immer wieder resignieren und sagen, aber ich habe doch versagt. Und ob wir versagen, aber seine Macht ist größer. Er kann Menschen verändern. Und die dritte Entdeckung, die Jesaja macht, Gott braucht mich. Nein, das verstehe ich wirklich nicht, dass Gott mich braucht. Er hat ja Legionen von Engeln. Ich hätte es Ihnen heute Morgen auch lieber gegönnt, dass an meiner Stelle hier Gabriel oder einer seiner Freunde gepredigt hätte. Der hätte das viel besser gekonnt, mit seiner Reinheit als irdische Menschen, mit all ihren Beschränkungen. Und das wollen wir auch akzeptieren von uns in der Gemeinde. Wir kennen ja einander sehr genau und kennen auch die Begrenzungen, die jeder hat von seiner Art her. Oft enttäuscht uns das und sagt, ach, das ist eben ein schwacher Mensch. Ja, so wirkt Gott durch schwache Menschen. Das verstehe ich nicht, dass Gott ausgerechnet mit Menschen arbeitet, mit gefallenen Menschen, die sehr viel Sünde haben, die für Gott untauglich sind. Und darum hat Gott so viel Personalnöte, obwohl er Legionen Engel hat. Die will er nicht einsetzen in dieser großen Aufgabe. Und wenn Sie wieder hinausgehen von dieser Kirche, es geht doch nicht nur um den vollzeitlichen Dienst, den man im Hauptberuf des Reich Gottes tut, sondern es geht um den vollzeitlichen Dienst, dass Sie als Mensch Gottes Heiligkeit aufnehmen sollen, dass der lebendige Gott in Ihnen Wohnung machen soll, dass das, was Sie heute reden und planen und denken, von Gott geheiligt wird. Dazu beruft er Sie. Und schauen Sie sich mal um, solche Leute fehlen in Stuttgart. Wer will mein Bote sein? Wo ist ein Mensch, der sich füllen lässt von der Heiligkeit des dreieinigen Gottes, des Schöpfers, des Erlösers, des Versöhners? Wo ist jemand? Und da ist die Frage an uns gestellt. Es ist merkwürdig, warum in unserer evangelischen Kirche das so verpönt ist. Manche werden ganz unruhig, wenn man da sagen würde, da muss man aufstehen jetzt oder da muss man raustreten. Sie, keine Sorge, ich bringe Sie nicht in Verlegenheit. Es ist viel ernster. Sie müssen es vor dem heiligen Gott beantworten. Und wenn Sie die Frage nur verschieben, ist das eine Antwort. Sie können das nicht einmal mit einem einfachen Ja oder Jawohl erledigen. Das ist eine Frage, die Sie bis ins Innerste treffen muss. Ich kann mich dem Anspruch Gottes heute nicht mehr entziehen. Und der betrifft alle Gebiete Ihres Lebens. Der betrifft Ihr Geld, der betrifft Ihre Verwandtschaftsangelegenheiten, Ihre Ehe oder Ihre Ehelosigkeit und Ihre Fantasie und Ihr Reden und Ihr Arbeiten und Ihre Berufswelt. Das betrifft alles. Wer will mein Bote sein? Jesaja hat so fröhlich sagen können, nicht fröhlich, aber bereit. Herr, hier bin ich, sende mich. Er hat gewusst, wenn der Herr mich sendet, dann liegt die Verantwortung bei ihm. Dann gehe ich ja nicht in meinem Namen los. Dann ist das ja nicht ein Schummeltrick, wie wenn ich ein Auto kaufe auf eine fremde Adresse, sondern gehe ich auf die Rechnung dieses großen Herrn. Der hat zu verantworten, was dabei herauskommt. Es steht nicht in meiner Verantwortung. Er hat mich gerufen. Er ruft Sie heute. Er will Sie senden. Das alles, was Sie tun, Ihr ganzes irdisches Leben, das noch vor Ihnen steht, bis zu Ihrer Todesstunde, dass dies im Namen Gottes gelebt werde. Amen.